Der Frieden des Herrn sei mit euch. Amen. Hört Gottes heiliges Wort. Es steht geschrieben im Lukas-Evangelium im 22. Kapitel, die Verse 47 bis 53. Wir gehören, was in der Nacht geschehen war, da unser Herr verraten ward, wie wir es aus der Liturgie kennen. Im Garten Gethsemane heißt es, als Jesus noch redete, siehe, da kam eine Schar. Und einer von den Zwölfen, der mit dem Namen Judas, ging vor ihnen her und nahte sich zu Jesus, um ihn zu küssen. Jesus aber sprach zu ihm, Judas, verrätst du den Menschensohn mit einem Kuss? Als aber die, die um ihn waren, sahen, was geschehen würde, sprachen sie, Herr, sollen wir mit dem Schwert dreinschlagen? Und einer von ihnen schlug nach dem Knecht des hohen Priesters und hieb ihm sein rechtes Ohr ab. Da sprach Jesus, lasst ab, nicht weiter. Und er rührte sein Ohr an und heilte ihn. Jesus aber sprach zu den hohen Priestern und Hauptleuten des Tempels und den Ältesten, die zu ihm gekommen waren, ihr seid wie gegen einen Räuber mit Schwertern und mit Stangen ausgezogen. Ich bin täglich bei euch im Tempel gewesen und ihr habt nicht Hand an mich gelegt. Aber dies ist eure Stunde und die Macht der Finsternis. Und wir beten, Herr Christus, sende uns deinen Heiligen Geist und segne dieses Wort an uns. Amen. Liebe Gemeinde, Oculi, haben wir heute, meine Augen sehen stets auf den Herrn. Das haben wir gebetet im Introitus und so schauen wir jetzt auch auf unseren Herrn in seiner schwersten Nacht, in der Nacht von Gründonnerstag auf Karfreitag. Allerdings wollen wir nicht nur zugucken, sondern wir wollen uns daran erinnern lassen, wir stecken mittendrin in der Passionsgeschichte. Ohne uns gäbe es die nicht, wäre sie nicht nötig gewesen. Und so wollen wir uns durch Fragen zur Umkehr rufen lassen, die wir anhand von dem uns stellen lassen können, was der Herr bei seiner Gefangennahme sagt. Und da ist die erste Frage, wie steht's bei dir? Verrätst du mich mit einem Kuss? Wir haben davon gehört, wie Jesus mit den 11 Jüngern im Garten Gethsemane ist, hat dort gebetet, seinen Gebetskampf gehabt. Und ja, es sind nur 11 Jünger, einer fehlt noch, der kommt dann gleich. Die Jünger sind matt, ausgelaugt, sie sind zu Tode betrübt, weil sie wissen, irgendwas Schlimmes wird jetzt gleich passieren. Der Herr Christus hat ganz deutlich gesagt, heute Nacht werde ich gefangen genommen werden und der Menschensohn wird getötet werden. Jetzt weckt er sie, die Stunde der Entscheidung ist gekommen, der 12. Jünger ist da, Judas Iskariot, der wusste, wo Jesus wohl zu finden sein würde und der sein Wissen verkauft hat für 30 Silbermünzen. Denken Sie an die Passionsandachten, hatten wir glaube ich im letzten Jahr, wo es auch um die 30 Silberlinge ging. Mit Knechten des Hohen Rates, mit einigen Priestern und Ältesten betritt er den Garten. Und das war nur mitten in der Nacht, also es ist dunkel. Halogenstrahler gab es noch nicht, das heißt, das flackernde Fackellicht, da kann man schnell mal durcheinander kommen. Wer von diesen 12 Männern ist denn jetzt derjenige, der verhaftet werden soll? Aber auch da hat Judas schon was ausgemacht mit seinen, mit den anderen, die Jesus fangen wollen. Den er umarmt, dem er einen Kuss auf die Wange gibt, den sollen die Knechte binden und im Schutz der Dunkelheit nach Jerusalem führen. So eine Begrüßung war und ist nach wie vor Ausdruck tiefster Einigkeit und Hingabe im Glauben, absolute Vertrauensbeweis, eine herzliche Umarmung. Es gibt wohl den Brauch bis heute in manchen orthodoxen Kirchen, dass in der Ostermesse der sogenannte Osterkuss ausgetauscht wird, also auch so eine herzliche Umarmung und ein Kuss links, rechts, so stelle ich es mir zumindest vor, als Ausdruck, wir sind eins, wir gehören zu demselben Herrn. Und so haben sich Judas und Jesus oft genug 3 Jahre lang begrüßt, ihr Vertrauen und ihre Liebe versichert. Und so kommt Judas jetzt zum Herrn Christus, mit dem Bruderkuss. Jesus aber sprach zu ihm, Judas, verrätst du den Menschensohn mit einem Kuss? Anders gesagt, ernsthaft, Judas. Ausgerechnet mit dem Bruderkuss. Judas hätte auch mit dem Finger zeigen können. Hätte auch sagen können, der Dritte von links, das ist er. Aber nein, mit dem Ausdruck tiefsten Vertrauens und der Hingabe, da verrät er seinen Heiland, unseren Heiland. Und aus den Worten von Jesus, da spricht all die Trauer, die er hat, aber auch sein Mitleid mit diesem Mann, mit dem er Tag und Nacht unterwegs war, 3 Jahre lang, einem seiner besten Freunde. Aber jetzt ist das Band zerrissen, und zwar von Judas Seite aus. Das ist ja nur ein ganz bekannter biblischer Bericht aus der Passionsgeschichte. Der Judas-Kuss ist sprichwörtlich geworden für den tiefsten Ausdruck von Heuchelei. Und es fällt einem ganz leicht zu sagen, also dieser Judas. So etwas macht man doch nicht. Wir wollen uns aber eben fragen lassen, wie ist es denn bei dir und bei mir, lieber Christ? Verrätst du mich mit einem Kuss? Fragt uns Gott, fragt uns Jesus. Natürlich nicht, wollen wir sagen, geht ja gar nicht, ich sehe dich ja gar nicht, aber übertragen kann man sagen, jedes Mal, was haben wir gerade gemacht? Wir haben gerade unseren Glauben bekannt. Ich glaube an den Herrn Christus. Also ich sage, jawohl, Herr, das ist mein Herr. Niemand steht über Jesus. Wir haben ihm unsere Liebe versprochen, unsere Nachfolge, unsere Treue. Gibt es Lieder, die davon ganz voll sind, Glaubenslieder, wo man sagt, jawohl, ich will dir all mein Leben, all mein Denken soll dir gehören. Ich liebe dich. Und wir haben es ja hoffentlich auch ernst gemeint. Ist das nicht auch so ein Kuss, den man da gibt? Was ist mit unserem Versprechen? Jawohl, ich will ein Leben lang dir folgen. Das haben wir als kleine Babys schon gesagt in der Taufe. Zwar nicht persönlich, durch den Mund unserer Eltern und Paten, aber wir haben ihn freiwillig hoffentlich wiederholt bei unserer Konfirmation. Und dann vielleicht die Älteren bei der Jubelkonfirmation. Auch nochmal, jawohl, ich will auch bis an mein Lebensende bei dir bleiben. Wir haben bei der Eheschließung dem Herrn auch Treue geschworen, wenn wir selber als Patenonkel oder Patentante am Taufstein standen. Große Worte, ernst gemeint, große Versprechen. Aber wie schnell war es nur halbherzig umgesetzt? Wie schnell haben wir im Alltag das Gegenteil gelebt oder gesagt? Und das ist nichts anderes als das, was Judas gemacht hat. Er hat äußerlich eine Geste gemacht, diesen Bruderkuss, aber im Herzen war was ganz anderes. So ist es jedes Mal, wenn wir als Christen unsere Hände zwar falten, aber mit dem Herzen gar nicht mehr dabei sind, wenn wir beten. Denken wir an wohlbekannte Gebete, Vater unser, Glaubensbekenntnis, Tischgebete. Wie schnell geht es da, dass man einfach mit den Lippen bewegt, aber im Herzen schon woanders ist? Der Herr Christus sagt nicht umsonst, dies Volk, Matthäus 15, dies Volk ehrt mich mit seinen Lippen, aber ihr Herz ist fern von mir. Stehen nicht auch wir sehr wohl in dieser Gefahr? Verrätst du mich mit einem Kuss? Das fragt Jesus Judas nicht, um ihn anzuklagen, sondern um ihn aufzuwecken. Es ist ein Bußruf, genauso für uns. Er sagt, wo habe ich dich verraten, Herr Christus? Vielleicht nicht mal absichtlich, aber durch mein Reden, durch mein Tun. Und der Ruf zur Umkehr, der will ja, dass wir zu ihm kommen. Und du darfst zu ihm wiederkommen, zu dem, der immer ehrlich ist. Denn wenn Christus dir seine Liebe schwört, und das tut er heute ganz besonders auch im Heiligen Abendmahl, für dich gegeben, für dich vergossen. Wenn er dir sagt, ich will dir treu sein, dann dürfen wir wissen, das kommt aus tiefstem Herzen. Das dürfen wir wissen, weil er sich nämlich hat freiwillig gefangen nehmen lassen, auch für den Judas. Und ist freiwillig den schrecklichen Weg weitergegangen, bis er dann am nächsten Mittag am Kreuz hingerichtet gestorben ist. Und als er da hing, da hat er auch für all unsere Halbherzigkeiten, für unsere Heucheleien und Falschheit gebüßt. Auch für die von Judas und für deine. Und darum dürfen wir umkehren. Wenn wir merken, Mensch, da habe ich zwar mich Christ genannt, aber als Christ gelebt oder geredet habe ich da nicht. Dann darfst du umkehren. Der Heiland freut sich darüber. Die zweite Frage soll heute sein, lass dich fragen, verteidigst du deinen Heiland? Oder wenn Jesus fragt, verteidigst du mich mit dem Schwert? Das hat er ja Petrus gefragt. Oder das war das Problem bei Petrus. Denn auch die anderen 11 Jünger haben versagt in dieser Nacht, nämlich so, als sie sahen, was geschehen würde, sprachen sie, Herr, sollen wir mit dem Schwert dreinschlagen? Und einer von ihnen schlug nach dem Knecht des hohen Priesters und hieb ihm sein rechtes Ohr ab. Auf einmal sind sie wieder putzmunter. Vorher musste Jesus sie dauernd wecken. Jetzt sind sie da. Jetzt geht's los, jetzt können sie endlich was machen. Und jetzt können sie ihren Herrn verteidigen. Jetzt wird draufgehauen. Schon auf dem Weg nach Gethsemane war von Schwertern die Rede, wenn man die Passionsgeschichte liest. Als Jesus ankündigt, ich werde gefangen genommen werden, da heißt es in Vers 38 schon im selben Kapitel, sie sprachen, Herr, siehe, hier sind zwei Schwerter, solche Kurzschwerter waren das wahrscheinlich. Er aber sprach zu ihnen, es ist genug. Und damit meint er nicht, das reicht schon für den Haufen, da können wir zwei Schwerter, sondern er sagt, stopp, reicht. Wir brauchen keine Schwerter. Anscheinend haben die Jünger nicht drauf gehört, sondern haben gesagt, naja, wir machen mal lieber selber. Wir nehmen die Schwerter mal mit. Und sie wedeln nicht nur rum, sondern das Johannesevangelium sagt uns, Petrus war es, der dem Knecht des hohen Priesters schwer verletzt, das Ohr abschlägt. Und da sprach Jesus, lasst ab. Auch da ist nicht gemeint, lass es mal ab, sondern hört auf, nicht weiter. Und er rührte sein Ohr an und heilte ihn. Und das ist interessant, das ist das letzte im Neuen Testament berichtete Heilungswunder von Jesus in seiner Zeit vor seiner Himmelfahrt. Das letzte Heilungswunder des Heilands geschieht an einem Mann, der ihn gefangen nehmen will, der ihn dem sicheren Tod zuführen möchte sozusagen. Und in anderen Evangelien hören wir, wie Jesus mit den Jüngern richtig schimpft und sagt, wer das Schwert nimmt, der wird durchs Schwert umkommen. Niemals soll ein Christ seinen Herrn mit Gewalt verteidigen. Frage für uns, verteidigst du mich mit dem Schwert? Natürlich sagen wir, nein, ich habe gar kein Schwert. Ich habe vielleicht ein großes Küchenmesser. Also, aber ist klar, was gemeint ist. Und wir wissen auch, es ist immer schief gegangen, wenn Kirche versucht hat, mit Waffen und mit Gewalt den Herrn zu verteidigen oder im Namen Gottes Kriege zu führen. Im Namen Gottes wurden Anschläge verübt. Das geht immer schief. Und richtet großes Unheil an. Und wenn es als christlich gerechtfertigt gemacht wurde, dann hat es bis heute großen Schaden angerichtet bei vielen Leuten. Ich denke, es ist nicht nur mir so gegangen. Man hört immer mal wieder, ach, na, mit Kirche brauchst du mir nicht kommen, was die schon alles gemacht haben in Kreuzzügen und an Verbrechen. Völlig zu Recht. Das stimmt, das ist falsch. Aber auch wenn wir sagen, ja, wir verzichten auf Gewalt, trotzdem haben wir alle ein Schwert im Mund, sagt Jakobus zum Beispiel. Man kann auch Leute töten und schwer verletzen in guter Absicht mit Worten. Die Zunge ist ein kleines Glied und richtet große Dinge an. Siehe, ein kleines Feuer, welch einen Wald zündet's an. Wie oft haben wir schon mit unbedachten Worten, mit falschen Argumenten, mit lieblosen Gesten und Andeutungen Menschen vor den Kopf gestoßen. Vielleicht sogar aus guter Absicht, weil wir uns ja verteidigen wollten und nicht verstehen konnten, dass der andere nur gar kein Verständnis für uns hat. Da haben wir unserem Herrn trotzdem Unehre gemacht. Und auf der anderen Seite, wie oft haben wir geschwiegen, wo wir niemals hätten schweigen dürfen und haben zugelassen, dass Menschen ins Unglück laufen. Dabei haben wir ein Schwert zum Guten, das sagt uns die Bibel auch, das gibt uns der Herr Christus in die Hand sozusagen. Im Epheserbrief heißt es, nehmt das Schwert, nämlich nehmt das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Das ist deine Waffe, mit der du oft und gern und viel umgehen darfst. Eine Waffe zum Guten, eine, die hilft, die Großes ausrichten kann. Wie oft geht es uns so, dass wir sagen, ja, ich weiß Gottes Wort und Glauben und Vertrauen. Ich muss mal selber. Ich kriege das besser hin. Das sind wir dann immer, wie Petrus, der auch gedacht hat, lass uns mal lieber mit dem Schwert reinschlagen. Also lassen wir uns auch hier zur Buße rufen, auch für das, was wir in falschem Eifer gegen unseren Herrn getan haben, obwohl wir es vielleicht sogar gemeint haben, wir dienen ihm damit. Auch dafür will uns der Herr gnädig sein. Und es steht in seiner Macht, die Schäden wieder heil zu machen, die wir angerichtet haben. Und es ist seine große Liebe und Geduld, dass er trotzdem sich nicht von uns abwendet, sondern uns zu sich ruft und sagt, ich will dich auch weiter in meinen Dienst nehmen, so wie er es damals mit den Jüngern getan hat. Und darum wollen wir uns auch die dritte Frage noch stellen lassen. Nicht nur verrätst du mich mit einem Kuss, verteidigst du mich mit dem Schwert? Die letzte Frage soll sein, erkennst du die Zeit, in der du lebst? Nachdem Jesus die Lage beruhigt hat, wendet er sich an seine Feinde, also an die, die ihm ans Leder wollen, und sagt, ihr seid wie gegen einen Räuber mit Schwertern und mit Stangen ausgezogen. Ich bin täglich bei euch im Tempel gewesen und ihr habt nicht Hand an mich gelegt. Aber dies ist eure Stunde und die Macht der Finsternis. Das sagt er als Bußruf. Er sagt zu den Leuten, merkt ihr was? Merkt ihr, was hier gerade los ist, was das jetzt gerade für eine Zeit ist? Die ganze Zeit hattet ihr Zeit, euch mit mir zu beschäftigen. Und wenn ich was Falsches gemacht hätte, hättet ihr mich doch am helllichten Tag festnehmen können. Ihr wusstet genau, wo ich bin. Aber nein, weil ihr ein schlechtes Gewissen habt, weil ihr genau wisst, dass ich unschuldig bin, kommt ihr jetzt hier angeschlichen. In einer Nacht- und Nebelaktion im wahrsten Sinne des Wortes. Das sagt er, um sie zur Umkehr zu rufen. Er sagt, das ist jetzt eure Stunde. Oder man könnte sagen, ihr denkt, das ist eure Stunde, aber eigentlich, es ist die Macht der Finsternis. Das Licht der Welt soll zum Verlöschen gebracht werden. Und das würde schreckliche, diese kurze Stunde des Triumphs würde schreckliche Folgen haben, wenn sie nicht umkehren, wenn sie so vor Gott treten müssen. Und deswegen ein letzter eindringlicher Ruf an seine Feinde. Wir wissen nicht, es ist zumindest keine Antwort überliefert, dass jemand Buße getan hätte. Aber für uns ist die Frage, erkennst du die Zeit? Für dich ist es nicht zu spät. Erkennen wir die Zeit, in der wir leben? Wie nutzen wir die Zeit, wenn Christus täglich bei uns ist, so wie er es bei den Jüngern damals war? Tag und Nacht. Ob das in den Gottesdiensten ist, wo er zu uns redet, in den Hausandachten, wenn einem kleinen Kind eine biblische Geschichte vorgelesen wird, wenn wir ein Lied hoffentlich bald wieder singen können, nicht nur hören, wenn wir Gebete sprechen, wenn wir Psalmen hören. Das sind Worte des ewigen Lebens, die er uns zu sagen hat. Manches davon stellt auch unsere Lebensführung in Frage. Aber das sagt er eben nie, einfach weil, damit er sich mal gut fühlt und wir uns schlecht, sondern zur Buße. Kehr um, merkst du, erkennst du, wo du umkehren musst. Das muss jeder für sich selbst beantworten, immer wieder. Und da ist es an uns zu erkennen, noch ist Zeit. Und er meint es gut mit mir, er will nicht, dass ich verloren gehe. Er hat sogar für seine Feinde gebetet, also auch für mich, für sein Kind. Mag sein, dass es gerade für viele eine schwere Zeit ist, böse Zeit. Aber es ist auch Gnadenzeit. Im Hebräerbrief heißt es darum, heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, so verstockt eure Herzen nicht. Keiner von uns weiß, wann die Gnadenzeit zu Ende sein wird. Wann wir das letzte Mal Jesu Worte gehört haben, bevor wir vor Gott gerufen werden. Wir wissen nicht, wann der jüngste Tag kommt. Aber heute, wir wären nicht hier, wenn es heute noch nicht so weit ist, jetzt gerade. Also ist noch Zeit. Zeit umzukehren, wie damals selbst für die Feinde im Garten Gethsemane, Zeit, um wieder in die offenen Heilandsarme zu fliehen. Und gebt Gott, dass die Passionszeit und auch diese drei Fragen uns zur Buße nicht nur ermuntern, sondern sie dann auch mit Gottes Segen tun. Und wie gut, dass wir dabei nicht alleine sind, sondern dass wir um Kraft dafür bitten dürfen. Das wollen wir tun und beten. Ja, Herr Christus, auch ich habe gesündigt. Auch ich habe versagt. Auch ich brauche dringend deine Hilfe. Auf dein Wort hin bitte ich dich um Vergebung. Bitte hilf mir, in Zukunft wieder mehr auf dich zu vertrauen, nach dir zu fragen, bei dir zu bleiben. Danke, dass du bis heute so viel Geduld mit mir Liebe für mich. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.